Ich habe für heute ein Wort aus dem Propheten Habakuk ausgesucht. In Ihren Bibeln ist es, das finden Sie wirklich schwierig, Seite 888. 888. Habakuk 3, die letzten Verse dieses Propheten. Wenn Israel-Touristen in dem Kibbutz-Hotel Mitzperachel hinter dem großen Parkplatz weiterlaufen, die meisten israelischen Touristenführer wissen das nicht einmal, da findet man riesige, ausgedehnte Ruinenfelder direkt an der Grenze zur Westbank bei Bethlehem. Und hier hat ein wilder König, Joachim, einen Palast bauen lassen in einer dunklen Stunde Israels, als Juda schon am Abgrund stand, kurz vor der Zerstörung. Es wird bei den Propheten dargestellt, der seine prunkvollen Gemächer baut auf dem Blut, auf dem Schmutz und auf dem Korruptionsgeld, so steht es da drin, klagen sie es. Und in dieser Zeit, als Joachim, der dann mit 36 Jahren schon von den Assyrern gefangen genommen wurde, als Joachim noch diesen Palast baute, dort wirkte in Juda, hat Habakuk gepredigt. Das ist ein Zeitgenosse von Jeremia. Und wenn Sie es dann lesen, dann spüren Sie die Last eines Mannes, der die Welt mit ihrem Unrecht erleidet. Und der sagt, das ist ein Gottesgericht. Wir können vor Gott gar nichts sagen und ich zittere und ich leide mit an all dem. Und er schreit zu Gott. Und es gibt gar keine andere Antwort, als dass er in diesen letzten Versen dann sagt, da wird der Feigenbaum nicht grünen und es wird kein Gewächs sein, von Vers 17 ablesen. Da wird der Feigenbaum nicht grünen, und es wird kein Gewächs sein an den Weinstücken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe werden aus den Hirten gerissen und in den Ställen werden keine Rinder sein. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Saiten führen, vorzusingen beim Saitenspiel. Es war bei meiner ersten Asienreise, als ich endlich nach 12-stündiger Fahrt auf den langen Wasserwegen in Bangladesch an meinem Ziel ankam. Bangladesch ist ja doppelt so groß wie Bayern und hat etwa doppelt so viele Menschen wie wir in Deutschland. Alle auf engem Raum, dabei ist das meiste des Landes nur Wasser. Und wenig höher als ein Meter vielleicht, als der Wasserspiegel, saß die kleinste Flutwelle, alles unter Wasser setzt. Und dort ist, weil es keine Straßen gibt, der Weg durch mit den Booten, die Kanäle entlang. Und ich kam nach Shantikutir, wo wenige Monate vorher ein deutscher Bauhelfer, Vater von 6 Kindern, ermordet wurde. Es war auch ein Raubüberfall. Man hat den Mörder nie gefunden. Sie kamen mit Maschinenpistolen in das Haus herein, haben gleich losgeschossen. Und dort waren 2 Krankenschwestern aus Württemberg. Und wenn man diese Bilder sieht, nicht bloß die äußere Bedrohung und die Angst, sondern wenn die Leute dann ihre Patienten bringen, die Mütter, diese Kinder, Haut und Knochen, von diesen schrecklichen Infektionen, dann die Durchfälle, diese Brechdurchfälle, wo die Kinder oft in wenigen Stunden sterben. Wenn Sie das gesehen haben, sagen Sie, der Mensch ist doch wahnsinnig. Man soll doch alles tun, dieses Elend zu stoppen. Es müsste doch möglich sein mit den Mitteln, die wir haben. Es ist eine bittere Erfahrung, die nichts entschuldigt von unserer Untätigkeit, aber dass es eben nicht gelingt. Auch den großen sozialistischen Reformen ist es nicht gelungen, mit ihren kühnen Methoden die Gleichheit aller zu schaffen. Sie mal die Zahlen überlegen. Ein Fünftel der Menschheit verbraucht 80% der Finanzen. Wir gehören zu diesem Fünftel. Und es gibt ein Fünftel, das lebt, der Weltbevölkerung, das lebt mit 1% des Kapitals dieser Welt. Und es gelingt nicht, Gerechtigkeit zu schaffen. Man wollte alles tun und alles in Bewegung bringen. Ja, was soll man denn eigentlich machen? Ich bin so froh, wo wir eine Möglichkeit sehen, einen sicheren Weg und die Garantie haben, dass das Geld sicher auch das bringt, was man will, dass es nicht irgendwo andere Menschen zur Sünde verführt. Tun wir's. Das passiert vor ein paar Tagen, dass eine unserer Mitarbeiterinnen aus dem Sudan zurückkam. Das Khartoum. Und dort in der Hauptstadt sind Hunderttausende von Flüchtlingen zusammengepfercht in Flüchtlingslagern. Sie kommen aus dem Süden, sie haben alles verloren und nun vegetieren sie dahin ohne irgendeine Perspektive und eine Zukunft. Und dann erzählt die Mitarbeiterin, unter all den Wünschen, die die hatten, dort die Gemeinden, die sie besucht hat, stand ganz oben an, da schüttle ich selber den Kopf, das heißt, ich will nicht, kann nicht wahr sein. Gesangbücher. Das sind doch Menschen, denen fehlt doch alles. Die haben keine Medikamente, die haben kein sauberes Wasser, die haben nichts zu essen, die haben keine Betten. Da fehlt es an allem und jedem. Das wollen sie Gesangbücher. Wir kennen das ja schon vom Südsudan, wo unsere Krankenschwestern in Basisgesundheitsdienst sind. Immer wieder die bitten um Gesangbücher, Gesangbücher. Das können wir lernen bei unserer Begegnung mit diesen ganz verarmten Gemeinden. Dass plötzlich für diese Menschen die Nöte des Leibes nicht an erster Stelle stehen. Für uns, in unserem westlichen Wohlstand, ist das Allerwichtigste. Der Leib und der Magen, das steht vorne an. Für diese Menschen nicht. Sie wollen Gott danken. Diese Gottesdienste müssen sie miterleben, voller Freude, wo es an allem und jedem fehlt. Und sie werden das ebenso erleben in den Slum-Gemeinden, in den Favelas Südamerikas. Fröhliche Christen, die davon erzählen können, wie sie die Hilfe und Güte des Herrn vielfach erfahren. Und sie müssen singen. Das Singen, die singen aus Begeisterung und aus Freude und das trifft jetzt für alle Völker zu. Ihr Christsein ist ein Freudenstand bei aller äußeren Not. Und sie singen es dort, wo Bürgerkrieg ist und wo Artilleriebeschuss ist. Und dann singen sie einfach trotzdem. Haben Sie das auch einmal erlebt, vielleicht bei Ihnen? In einer schwierigen Lage, einer schwierigen Wegstrecke, dass Sie einfach singen müssen. Wissen Sie, das biblische Singen ist ja ganz besonders. Für uns ist das Singen ein Stück der Kunst, der Musik. Ich weiß nicht, ob es die Bibel immer so einordnet. In der Offenbarung steht von den großen Scharen, die um den Thron Gottes stehen. Und da heißt es, die schrien mit großer Stimme. Die schrien mit großer Stimme. So ein begeisterter Jubel, so ein Rufen der Freude, was sie an Gott haben. Ja, später können sagen, das ist Verdrängung und das ist nur, da lullt man sich nur ein. Nein, nein, das kann man ja gar nicht. Es wäre gut, wenn man es könnte. Die Erfahrung des lebendigen Gottes, der seine Wunder tut. Und so erleben wir genauso den Habakuk. Er leidet und zerbricht schier an dem Terror und an der Gewalt. In dem Vers vor unserem Abschnitt heißt es, weil ich solches höre, bebt mein Leib, meine Lippen zittern vor dem Geschrei, Fäulnis fährt in meine Gebeine und meine Knie beben. Aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal, dass ich heraufziehe über das Volk, das uns angreift. Er sieht, wie diese chaldäischen Heere seine Heimat, seine liebgewordene Heimat überfallen und alles abbrennen, alles kaputt machen. Was soll denn werden? Und da mittendrin sagt er, ich aber. Ich will freuen, steht hier da, Altluther hieß es, frohlocken. Und wo es dann heißt, fröhlich sein, da heißt es im Altluther, jauchzen. Wir wissen, was damit gemeint ist, ein Jauchzer. Ich will jubeln, ich will schreien, ich will mich freuen an meinem Gott. Ich habe diesen Text ausgewählt, weil ich dachte, vielleicht ist das das beste Zeugnis, das uns diese Christen draußen in der Not geben können, angesichts so mancher Bedrängnis, die sie durchleiden, angesichts mancher Depressionen, mancher Lasten und Sorgen, die auf ihnen liegen. Es ist ja ganz wichtig, dass das Singen und die Freude im Glauben nie abhängig ist von den Beobachtungen, die man macht, dass man jetzt sagt, ich gucke meine Erfahrungen an oder ich fühle das im Augenblick so. Der Habakuk fühlt überhaupt nichts. Er fühlt nur Traurigkeit, nur Schmerz. Er spürt das bis ins Körperliche hinein. Und jetzt singt er seinen Glauben gegen seine Gefühle. Dennoch fröhlich singen, habe ich heute die Predigt überschrieben. Ich will singen, fröhlich singen gegen meine bitteren Erfahrungen, die mich niederdrücken. Ich will singen von meinem Gott. Ja, was hat er denn erlebt mit Gott? Was ist es denn, was diese Christen erfahren haben? Es ist in der Tat so, dass sie das nicht sagen können, dass ihr Leben mit Gütern überschüttet ist. Sie leben sehr karg, in großer Not. Viele haben nie die Möglichkeit, sauberes Wasser zu haben oder zu einem Arzt zu gehen oder ein Medikament zu kaufen. Über 1,5 Menschen haben nie die Chance dazu, weil sie das nie aufbringen können an Geld. Warum singen sie dann trotzdem? Was rühmen sie denn an Gott? Und sie rühmen, dass Gott der Herr ist, der Einzige, der diese Welt regiert. Wenn Sie den Habakuk lesen und dann plötzlich kommt in seiner ganzen schrecklichen Beschreibung, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei Stille vor ihm alle Welt. Wenn der Herr gebietet, dann müssen alle dunklen Mächte schweigen. Auch wenn ich mit meinen Augen sehe, wie die Tyrannen wüten, wie sie das Land zerstören, wie Unrecht und Gewalt geschieht und der Schwache bedrängt wird. Ja, wie sagt er hier, wenn der Feigenbaum nicht grünt und es kein Gewächs wird an den Weinstöcken, der Ertrag des Ölbaums ausbleibt und die Äcker bringen keine Nahrung, Schafe werden aus den Hürden gerissen und in den Ställen werden keine Rinder sein. Ich aber will jauchzen, ich will frohlocken an meinem Gott, gerade dann. In den dunkelsten Augenblicken will ich umso lauter und fröhlicher singen und will rufen. Jetzt ist wichtig, dass wir das begreifen, was da in der Bibel immer gemeint ist. Sie können das durch die ganze Bibel hindurch verfolgen. Wenn ein Mann wie der David oft in großer Bedrängnis war, er hatte ein hohes Amt als König, er hatte viele Nöte mit seinen Kindern, er war angegriffen, in den Bürgerkrieg hineingestellt. Er sagte, ich habe den Herrn allzeit vor Augen. Mein Blick ruht auf dem lebendigen Herrn, das ist für mich der Punkt, wo ich Orientierung habe. Und dort, von dort kommt meine Freude. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir kommen? Das müssen Sie lernen, Ihren Blick ruhen zu lassen. Fröhlich ruhen zu lassen auf dem lebendigen Herrn. Das lehren uns diese Christen. Nicht auf unseren Erfahrungen, nicht auf unseren dumpfen Gefühlen, sondern zu singen von der Güte des Herrn. Woher weiß ich denn das? Obwohl meine Erfahrung gar nichts zeigt. Sie können bei Habakuk sogar die ganzen Worte der Klage hören. Nicht der Lästerung Gottes, der Klage. Herr, warum dauert das so lange? Komm doch mit deiner Hilfe. Er bittet, er ringt. Wir dürfen stürmen, wir dürfen beten. Aber das ist für ihn gar nie angefochten. Das, was die Bibel immer nennt, die Treue Gottes. Ich traue der Treue Gottes es glauben. Ich traue der Treue Gottes. Herr, du machst recht. Auch wenn du mich schwere Wege führst, ich will ja dazu sagen, ich will dich rühmen. Und so wie schon einst doch Mose auf dem Sinai-Berg die Offenbarung Gottes erlebt hat, was hat denn Gott zu ihm gerufen? Ich werde sein, der ich sein werde. Wart doch mal ab. Du wirst meine Hand erfahren. Wir sind immer ganz beschämt, wenn wir an irgendeiner Stelle helfen dürfen und die Leute empfinden das so aus der Hand Gottes ihnen gegeben. Als eine Erhörung vieler heißer Gebete, als ein unglaubliches Wunder, wie diese Liebe Gottes wahr geworden ist. Und wir müssen das lernen in unserer glaubenslosen Zeit in Europa und in Deutschland. Dass es gerade die Christen sind, einmal in einer Slumgemeinde in Bombay, und wie dann die Leute zum Altar vorgetreten sind und ihre Spenden eingeworfen haben. Ich habe immer gedacht, ich wollte ihnen alles zurückgeben, sage, kommt, das zahle wieder für euch, wenn ihr ein Opfer fällig ist. Nein, sie waren gewürdig, in ihrer Armut das Reich Gottes mitzubauen. Die nichts haben und doch alles haben, weil sie den Herrn kennen und auf ihn bauen und auf ihn trauen. Es ist fast 30 Jahre her, da hatten wir hier einen Gottesdienst von dem peruanischen Professor Dr. Moro, den viele noch kennen, der auch das Kinderwerk Lima in Heidenheim einst ins Leben rief. Ein großer Mann. Er war nicht der perfekte Organisator, aber er hatte ein Herz für Kinder und hat bei uns gepredigt. Sie können sich vorstellen, wie unruhig ich wurde, als um 10:45 die Predigt immer noch weiterging. Aber wir hörten ihm gerne zu. Wir hatten damals noch keinen zweiten Gottesdienst. Wie er das uns wichtig gemacht hat, wie dort in diesen Elendsgebieten von Lima, für sie das Größte geschieht, wie eine Mutter ihm begegnet und sagt, seitdem unser Kind in ihren Kindergarten geht, singt es zu Hause die Jesuslieder. Und seitdem scheint bei uns die Sonne in unserer dunklen Hütte. Weil das wirklich so ist, weil der Mensch nicht davon lebt, dass er viele Güter hat, weil das uns wieder wachruft, wo wir in einem irrsinnigen Wahn uns befinden, wie wir unser Leben absichern, in der Rente, in der Gesundheitsfürsorge und wie wir vorsorgen für alle Notfälle. Ich kann doch nur aus der Güte Gottes leben und in der Freude, was er mir schenkt. Und wenn ich dieses Wort von Habakuk noch weiter ansehe, ich will fröhlich sein in Gott meinem Heil. Da steht im Hebräischen das Wort Yasha, Yesha. Das hat die gleiche Sprachwurzel von Jesus. Und es war der Übersetzer in die erste lateinische Bibel, den kennen Sie, den Hieronymus im Gehäuse. Der Hieronymus hat übersetzt an dieser Stelle im Lateinischen. Mein Herz wird erhoben zu Gott hin, zu Gott, meinem Jesus. Da ist die ganze Güte Gottes für mich fassbar. Und Hieronymus hat es richtig begriffen. Schon im alten Bund ist das gewusst worden, dass das erfüllt wird im verheißenen Messias. Das hat Gott mit dem Kommen Jesu klarstellen wollen. Dass er der gute Hirte ist. Dass nichts mich aus seiner Hand reißen kann. Dass nichts sich seiner Kontrolle entzieht. Dass was auch immer geschieht, geschieht für mich. Dass er mich erlöst, ich reiße dich aus dem Rachen der Angst heraus. Ich bin noch in meinen Gefühlen ganz drin und der Herr stellt mich hinein in die Gegenwart seines Friedens. Und ich bin getragen von seiner Nähe und von seiner Liebe und darf da bleiben. Er macht meine Füße wie Hirschfüße. Jetzt brauchen Sie nicht Angst haben, dass Sie dann Klauen kriegen plötzlich an Ihren Füßen. Was ist denn gemeint mit den Hirschfüßen? Ja, wie diese Gämsen diese steilen Berghänge hinunterjagen und hinauf. Und die springen über die größten Felsbrocken weg. So macht der Herr meine Schritte elastisch. Nicht gehetzt, wie ich immer rumrenne, sondern elastisch, schön, harmonisch. Immer bei uns auch eine große Not, eine Verantwortung, die wir tragen, die uns auch schier erdrückt. Können wir denn wirklich das so abwickeln, dass es zur Ehre Gottes alles dient, dass nichts verschüttet wird? Und viele unserer Mitarbeiter leben ja wirklich in Regionen, wo es sehr gefährlich ist. Andrea Hilger war ja vor wenigen Tagen noch unter uns, ist jetzt angekommen in Maputo. Ein Mitmissionar wurde bei einem Raubüberfall ermordet. So nah liegt das dabei. Wie kannst du das verantworten? Ich kann gar nichts verantworten. Ich kann nur sagen, Herr, in deinem Namen, was wir tun, können wir nur im Namen Gottes tun. Es betrifft auch alle ihre schwierigen Aufgaben. Der Herr ist meine Kraft, steht hier da bei Habakuk. Der Herr ist meine Kraft, das will er singen. Er erfüllt mein Tun, dass meine Schritte so elastisch werden, dass ich über die schlimmsten Felsbrocken hinwegkommen kann, dass ich meinen Weg fröhlich gehen kann, auch was er vor mir vorhat. Das ist schön, wenn der Herr selber in allem die Triebkraft eines Projekts ist, der, der es ausführt. Das, was wir so oft spüren, auch bei den lieben Freunden, die mit ihren Gaben das tragen, unterstützen, und bei den Empfängern wieder, die das spüren, der Herr ist meine Kraft, der mir in meiner Schwachheit hilft. D.T. Niles, der Evangelist aus Ceylon, hat einst erzählt, wie er in ein Dorf kam. Wir hatten es in einem unserer ersten Flugblätter publiziert. Er kam in ein Dorf, wo ein schweres Unwetter wütete. Die meisten Häuser, so einfache Hütten mit geflochtenem Gras, waren zusammengestürzt. Eine Schlammwelle hat alles unter sich begraben. Und da kommt eine Frau aus so einem halb zerstörten Haus heraus und er sagt, Mutter, schlimm ist das, was ihr durchmachen müsst. Dann guckt die den D.T. Niles an und sagt, und was wären wir jetzt arm dran, wenn wir nicht Jesus hätten. Und D.T. Niles hat damals, es war eine große Kirchenkonferenz, gerufen, Jesus ist das Unentbehrlichste unserer Verkündigung. Das heißt doch nicht, dass wir deshalb weniger praktische Hilfe haben. Wir tun, was wir können in der praktischen Hilfe. Aber nie ohne das Allerwichtigste, dass das Wort von Jesus mit erklingen muss. Weil das einem Menschen erst Trost gibt, Geborgenheit und Frieden, weil das sein Leben trägt. Und dann passiert das Wunderbare, dass schwache Menschen erleben, Gott ist meine Kraft. Und auf einmal verändern sich ihre Lebensumstände. Es sind nicht bloß die materiellen Nöte Ursachen für das Elend der dritten Welt. Alkoholismus, Korruption, Gewalt. Wie herrlich ist das plötzlich, wenn Herzen verwandelt werden, wenn Familien erneuert werden, wenn plötzlich ein Stamm Indianer wieder anfängt zu leben, Verantwortung zu übernehmen, Äcker zu bestellen. Oder bei den Dayaks auf Borneo haben wir so überwältigend erlebt, wie plötzlich das anfing wieder, Verantwortungsbewusstsein, weil Menschen vor Gott neu ihr Leben begriffen haben. Da hat es einen Sinn gehabt, Hacken und Saatgut zu geben, weil wirklich Leute angefangen haben zu arbeiten. Im Habakuk steht das schöne Wort, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Dieses Wort hat Paulus im Römerbrief aufgegriffen. Es hat Luther zum Mittelpunkt seiner Reformationsbotschaft gemacht, der Gerechtgemachte, der die Güte Gottes erlebt hat, der sich an die Treue Gottes hält. Der wird leben, auch im schlimmsten Chaos, eine Zusage und eine Verheißung. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Und das sollen Sie auch so erfahren. Amen.